SR Info. Bilanz am Mittag.
Pünktlich um 12:30 mit Jannik Böffel und heute mit diesen Themen. Das Aufräumen beginnt. Spanien nach den Unwettern mit zahlreichen Toten. Die Uhr tickt, die USA kurz vor den Wahlen. Und nicht ohne Proteste, Bundespräsident Steinmeier in Griechenland auf Staatsbesuch. Das und mehr in der kommenden halben Stunde, kompakt in der SR Info Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie zuhören.
SR Info.
Tag 2 nach den schweren Unwettern in Spanien. Fast 100 Tote, die Zahl der Vermissten ist noch immer nicht klar und noch immer warten Tausende auf Hilfe, teils in ihren Autos eingesperrt. Gleichzeitig stellen sich auch die ersten Fragen nach den Schutzmaßnahmen und ob die Warnsysteme funktioniert haben. Nicolas Buschlüter berichtet.
Utiel ist einer der Orte in der Provinz Valencia, die am schlimmsten vom Unwetter getroffen wurden. Hier wurden massenweise Autos durch die Gassen geschwemmt. Eines davon gehörte Silvia. Mein Auto war da hinten geparkt und es ist 100 Meter weiter abgetrieben worden, so wie alle Autos hier. Fassungslos betrachtet José Miguel Briz die Schäden in seinem Haus. Alles durchnässt, nicht nur das Sofa ruiniert. In der Nacht des Unwetters seien er und seine Familie immer weiter vom Wasser nach oben weggeklettert. Die Nacht war schlimm. Um Mitternacht ist das Wasser auf 1,20 Meter gesunken und dann um 3 Uhr wieder angestiegen. Also zweimal angestiegen. Wie den beiden Bewohnern von Utiel geht es vielen im Katastrophengebiet. Ihre Wohnungen sind zum Teil unbenutzbar. Trotzdem kehren sie den zähen braunen Schlamm vor die Tür. Doch viele freuen sich auch darüber, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ein junger Mann erzählt, alleine schon das Geräusch des anschwellenden Flusses sei tödlich, mortal gewesen.
El ruido del río era mortal, era mortal. Parecía que venía el fin del mundo.
Es war, als sei das Ende der Welt gekommen, sagt er. Die Zahl der Toten durch das Unwetter ist bis zum späten Vormittag bei mindestens 95 geblieben. Alle Behörden gehen jedoch davon aus, dass sie noch steigen wird, denn in viele der Häuser, Garagen oder Keller konnten Rettungskräfte immer noch nicht vorrücken. Ob sich in ihnen Vermisste befinden, ist unklar. Und auch sonst bleiben Fragen offen. Eine der wichtigsten: Wurde die Bevölkerung zu spät vor dem drohenden Unwetter gewarnt? Der spanische Wetterdienst verweist auf eine entsprechende Warnmeldung vor großer Bedrohung schon am Dienstagmorgen. Die Regionalregierung von Valencia, die ihre Warnmeldung erst sehr viel später herausgab, verteidigt sich. Das katastrophale Ausmaß des Unwetters sei anfangs nicht abzusehen gewesen. Für die spanische Regierung liegt die Priorität derzeit sowieso auf Krisenmanagement. Ministerpräsident Sanchez besucht heute die Überschwemmungsgebiete, um sich einen ersten persönlichen Eindruck von den Rettungsarbeiten zu verschaffen.
Wir haben es gehört, selten haben Spanien so schwere Unwetter ereilt. Doch wo liegen die Gründe dafür? Und muss man mit solchen Unwetterereignissen in der Zukunft immer wieder rechnen? Heike Liesmann aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima klärt auf.
Der Klimawandel setzt fundamentale Menschenrechte außer Kraft. Nämlich unser Recht auf Leben, unser Recht auf Gesundheit und das Recht auf ein Dach über dem Kopf. Das sagt Friederike Otto, Physikerin und Philosophin. Vor allem aber ist sie bekannt als Klimawissenschaftlerin, die mit ihrer Forschung maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir Extremwetterereignisse heute besser verstehen, als Teil des Klimawandels. Und sie betont, dass wir schon jetzt mit der zunehmenden Erderhitzung, noch vor dem Erreichen des politischen Limits 1,5 Grad, mit immer mehr Katastrophen wie dieser in Spanien rechnen müssen.
Und das eben auch jetzt bei den 1,25 Grad, die wir jetzt im globalen Mittel haben, schon unglaublich viele Menschen ihr Leben, ihre Lebensgrundlage verlieren aufgrund intensiverer und häufigerer Extremwetterereignisse. Und mit jedem Zehntel Grad globaler Erwärmung gibt es davon eben mehr.
Wie viel Klimawandel im Wetter steckt, das ist wichtig zu erkennen. Forscherinnen wie Friederike Otto denken aber weiter.
Wenn wir eben diese Studien zu Extremwetterereignissen machen, wo wir uns eben einerseits angucken, welche Rolle spielt der Klimawandel, aber dann eben auch, welche anderen Faktoren waren relevant. Gab es Frühwarnsysteme? Wenn ja, wen haben die erreicht?
Der Katastrophenschutz wird immer häufiger in den Fokus rücken, sagen Klimaforscher. Auch weil der Klimaschutz bislang nicht ausreichend ernst genommen wurde. So entsteht einerseits viel Leid bei Betroffenen und andererseits wird viel Geld gebraucht für Rettungsmaßnahmen und Klimaanpassung. Und erschwerend dabei ist, dass
dieses Thema, gerade dieses Klimathema, wirklich nur noch ein rein ideologisches, politisches Kulturkampfthema geworden ist und es eben völlig aus den Augen verloren gegangen ist, worum es eigentlich geht.
Nämlich, dass Menschen mit ihrem Leben bezahlen. Und deshalb wird uns beschäftigen müssen, was die Klimaforscherin Friederike Otto über die physikalischen Erkenntnisse zum Klimawandel hinaus zu sagen hat.
Der Klimawandel ist ein soziales Problem, und weil eben mit dem Fortschreiten des Klimawandels immer mehr Menschenrechte, fundamentale Menschenrechte, also dramatisch beschnitten werden.
Dass mit dem Klimawandel und seinen Extremwetterereignissen immer häufiger ganze Regionen in Krisenmodus geraten, dafür gibt es leider auch in diesem Jahr schon eine Menge Beispiele. Und damit einhergeht, dass der Klimawandel immer öfter unser Menschenrecht auf Leben und Gesundheit außer Kraft setzen wird.
Blicken wir in die USA. Der Countdown läuft. Am Dienstag wird gewählt. Das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris ist eng. Je nach Umfrage dürften vielleicht sogar wenige Stimmen entscheiden. Umso mehr kommt es auf die sogenannten Swing States, die Wechselwählerstaaten, an, so wie Michigan. Kent County im Westen ist ein klassischer Wechselwählerbezirk. Claudia Sarre war vor Ort und hat sich umgehört, was diesmal entscheidend werden könnte.
Geschäftiges Treiben im Zentrum von Grand Rapids, östlich vom Michigansee. Die Herbstsonne spiegelt sich in den Hochhäusern am Grand River. Die zweitgrößte Stadt Michigans liegt in Kent County, ein sogenannter Battleground, ein hart umkämpfter Wahlbezirk. Marissa hat gerade ihre Stimme abgegeben.
I proudly voted for Kamala Harris.
Ich habe mit Stolz für Kamala Harris gestimmt, sagt die 34-Jährige. 40 Jahre lang war der Wahlbezirk Kent County fest in republikanischer Hand. Doch seit ein paar Jahren setze vielerorts ein Umdenken ein, erzählt Marissa.
It's been fun to watch over this election.
Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie viele Leute hier ihre Meinung geändert haben. Diese Wahl ist für viele Frauen meiner Generation keine Abstimmung über eine Partei, sondern eine Abstimmung über Charakter. Und mit Charakter meint Marissa Donald Trump, der für viele Menschen, insbesondere für viele Frauen, unwählbar ist. Grand Rapids zieht zudem viele gut ausgebildete Leute und junge Familien an, so Politikwissenschaftler Doug Koopman von der Calvin University. Die Stadt bietet eine hohe Lebensqualität und viele hochqualifizierte Jobs im Gesundheitssektor. Das hat hier wirklich die Dynamik verändert. Von einer republikanischen hin zu einer demokratischen Stadt. Und der Landkreis ist unentschieden. Tatsächlich sind einige Ortschaften in Kent County immer noch stramm konservativ. Zum Beispiel Grandville. Auf einer alten roten Scheune prangt ein großes Trump-Plakat. Daneben ein Autohändler, ein Geschäft für Traktorzubehör und ein Baumarkt. An diesem windigen Oktobertag kaufen hier überwiegend weiße Männer ein. Ich habe bereits gewählt für Donald Trump. Ich denke, es wird wie 2016 sein. Viele Leute hier werden für Trump stimmen, aber sie erzählen es nicht, weil sie befürchten, beschimpft zu werden, sagt ein Baumarktkunde, der seinen Namen nicht preisgeben will. Die Leute hier in der Gegend verstehen, dass wir uns mit der Politik der Demokratischen Partei wirtschaftlich zurückentwickeln würden. Zum Beispiel bei der Energie. Wir sollten alle Energiequellen nutzen und nicht nur auf Grün setzen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist neben Einwanderung eins der Hauptthemen der Republikaner in Michigan. Vielen jungen Demokraten ist hingegen der Klima- und Umweltschutz wichtig. Egal welches Thema, ob Umwelt, Abtreibung, Steuern oder Waffenrecht, in Kent County prallen viele gegensätzliche Meinungen aufeinander. Aber die Menschen in der Region haben gelernt, damit umzugehen, bestätigt Marissa, die junge Frau aus dem Wahllokal. Ich habe bislang keine Gewalt mitbekommen. Wir versuchen uns mit Respekt zu begegnen. Es zeigt einfach, wie vielfältig Michigan ist.
Und natürlich blickt auch der Rest der Welt gespannt auf diesen Wahlkampf, auch Israel. Premier Benjamin Netanyahu hatte ja ein enges Verhältnis zu Donald Trump während dessen erster Amtszeit. Und es ist kein Geheimnis, dass Trump auch diesmal sein Wunschkandidat ist. Für Netanyahu dürfte es auch darum gehen, wie viel Rückhalt er für seinen militärischen Kurs hat. Julio Segador blickt kurz vor der Wahl auf die US-israelischen Beziehungen.
Man kann davon ausgehen, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur wenig Schlaf bekommen wird. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist für Israel, aber auch für ihn persönlich eminent wichtig. Die USA sind Israels engster Verbündeter und für das Land wird viel davon abhängen, wie gut oder wie schlecht Israels Premier mit dem nächsten US-Präsidenten oder möglicherweise einer Präsidentin auskommt. Professor Eitan Gilboa, er ist Experte für die US-israelischen Beziehungen und langjähriger Professor an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, analysiert beide Kandidaten.
Israel knows Trump. The good things about him and the bad things about him.
Israel kennt Trump, seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Über Kamala Harris weiß man in Israel nicht so viel. Und es ist nicht ganz klar, in welche Richtung ihre Außenpolitik gehen wird. Wir kennen Trumps Außenpolitik besser, auch wenn die ziemlich beunruhigend ist. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat sich im Vorfeld der US-Wahl nicht zu einem der beiden Kandidaten geäußert. Netanyahu weiß um die Abhängigkeit seines Landes von den USA, vor allem in militärischer Hinsicht. Dennoch betonte er nach außen immer die Souveränität Israels. Wir schätzen die Unterstützung, die wir seit Ausbruch des Krieges von der Biden-Regierung erhalten haben, sehr. Das soll aber nicht heißen, dass es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen uns gibt. Als souveräner Staat treffen wir unsere eigenen Entscheidungen, auch in Fällen, in denen keine Einigung mit unseren amerikanischen Freunden besteht. Eine Haltung, die auch im Falle eines Wahlsieges von Kamala Harris weiter bestehen dürfte. Einmal Ende Juli hat sich Benjamin Netanyahu in Washington mit Kamala Harris getroffen. Zwar betonte sie bei dem Treffen das Selbstverteidigungsrecht Israels, dennoch dürfte Israels Premier einen Eindruck bekommen haben, was ihn erwartet, sollte sie, die Kandidatin der Demokraten, die Wahl am Dienstag gewinnen. Es dürfte hier Gegenwind geben für einen harten militärischen Kurs in Gaza und im Libanon. Ich habe dem Premierminister meine ernsthafte Besorgnis über das Ausmaß des menschlichen Leidens in Gaza mitgeteilt. Was in den Kriegsmonaten in Gaza passiert ist, ist verheerend. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir gegenüber dem Leid gefühllos werden. Und ich werde nicht schweigen. Ganz anders Donald Trump. Im Wahlkampf präsentierte er sich als Unterstützer Israels und er prahlt mit seinem guten Verhältnis zu Bibi Netanyahu. Wir werden uns um Israel kümmern. Bibi hat mich gestern angerufen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich muss sagen, glücklicherweise hat seine Regierung nicht auf Biden gehört. Denn wenn sie auf Biden gehört hätten, würden sie jetzt darauf warten, dass ihnen eine Bombe auf den Kopf fällt. Sie haben ihm nicht zugehört. Die Polemik und das unberechenbare Moment von Donald Trump oder doch Kamala Harris, in deren Partei die sogenannten progressiven Demokraten wie Bernie Sanders oder Alexandra Ocasio-Cortez Israel gegenüber doch eine durchaus differenzierte und kritische Haltung haben. Für Außenpolitik-Experte Eitan Gilboa haben Premier Netanyahu und seine rechtsgerichtete Regierung eine klare Präferenz.
Trump is still considered here as a friend of Israel.
Trump wird hier als Freund Israels betrachtet. Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Er anerkannte die israelische Souveränität über die Golanhöhen. Und er war der Architekt der Abraham-Vereinbarungen mit einigen arabischen Staaten. Netanyahu und seine rechten Regierungspartner glauben, dass er ein besserer Präsident für Israel sein wird als Kamala Harris.
He would be a better president for Israel than Kamala Harris.
Die SR-Infobilanz am Mittag. Gleich blicken wir hier auf die Inflation in Deutschland und den Staatsbesuch von Bundespräsident Steinmeier in Griechenland. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Roswitha Böhm.
In der Ukraine hat es wieder zahlreiche russische Angriffe mit Drohnen und Raketen gegeben. In Charkiw in der Ostukraine wurde ein Hochhaus getroffen. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens 2 Menschen getötet und 34 weitere verletzt. Russische Behörden berichteten am Morgen von einem ukrainischen Drohnenangriff auf die besetzte Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr hat Nordkorea offenbar wieder eine Interkontinentalrakete getestet. Nordkoreanische Staatsmedien bestätigten den Test. Zuvor hatte bereits das südkoreanische Militär den Start registriert. Die Rakete sei am Morgen nördlich von Pjöngjang abgefeuert worden, in steiler Flugbahn nach Osten in Richtung des offenen Meeres geflogen und dann ins Wasser gestürzt. Am Mittwoch hatte der südkoreanische Militärgeheimdienst gewarnt, dass Nordkorea kurz vor dem Testabschuss einer Langstreckenwaffe stehe, sowie möglicherweise kurz vor einem weiteren Atomtest. Begleitet von Warnstreiks werden heute in Mainz die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der saarländischen Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Im Tarifbezirk Mitte, zu dem auch Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen gehören, steht die dritte Gesprächsrunde an. Zurzeit findet in Mainz eine Demonstration statt. Parallel dazu gehen die Warnstreiks weiter. Seit Dienstag haben laut IG Metall im Bezirk Mitte rund 22.000 Beschäftigte die Arbeit zeitweise niedergelegt, davon 9.600 im Saarland. Die saarländische CDU kommt am frühen Abend in Dillingen zu einem kleinen Landesparteitag zusammen. Thema sind Änderungen beim Transformationsfonds für den Strukturwandel im Saarland. Der Kompromiss mit der SPD sieht vor, die ursprünglich geplante Kreditaufnahme von 2,1 Milliarden Euro zu verringern. Außerdem wird die Laufzeit des Fonds bis Ende 2027 begrenzt.
SR Info.
Lange wurde im Bundestag über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beraten. Es soll trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen ermöglichen, ihren Geschlechtseintrag leichter ändern zu lassen. Seit August sind Anmeldungen möglich. Morgen tritt es dann in Kraft. Bianca Schwarz erklärt, wo es ansetzt.
Für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen wird es einfacher, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern zu lassen. Das geht ab sofort mit einer Erklärung beim Standesamt. Schritt 1, man muss sich 3 Monate vorher beim Standesamt anmelden. Schritt 2, eine sogenannte Erklärung mit Eigenversicherung beim Standesamt abgeben. Mit dieser Erklärung versichert eine Person, dass der gewählte Geschlechtseintrag oder die Streichung des Geschlechtseintrages sowie der neu gewählte Vorname ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht. Außerdem muss man versichern, dass man die Tragweite der Folgen von so einer Änderung verstanden hat. Das neue Selbstbestimmungsrecht ist notwendig, weil das Grundgesetz auch das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung schützt. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach klargestellt. Aber das bisher geltende Recht hatte Änderungen für Betroffene schwierig gemacht. Bisher brauchte man für die Änderung des Geschlechtsantrages 2 Gutachten von 2 verschiedenen Sachverständigen. Entschieden hat am Ende ein Gericht. Insbesondere die Begutachtung wurde von vielen Betroffenen als sehr belastend empfunden. Beim Selbstbestimmungsrecht geht es nicht um die Erleichterung medizinischer Maßnahmen, also darum, ein Geschlecht einfacher hormonell oder operativ ändern zu können, sondern es geht ausschließlich um den Eintrag im Personenstandsregister beim Standesamt. Das Bundesfamilienministerium rechnet mit 4.000 Anträgen pro Jahr.
Die Inflation in Deutschland. Sie hat zwar zuletzt überraschend angezogen, aber dennoch liegt sie klar unter den hohen Werten der jüngeren Vergangenheit. Aber eine niedrigere Inflation heißt ja nicht, dass Dinge günstiger werden. Und so verharren auch die Lebensmittelpreise auf hohem Niveau. Das trifft zwar alle, aber die mit kleinem Geldbeutel umso härter. Doch was kann Politik überhaupt tun? Wo kann sie ansetzen? Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio hat sich umgehört.
Ob Milch, Fleisch oder Gemüse. Für Lebensmittel muss man tiefer in die Tasche greifen als früher. Im Schnitt sind sie in den letzten Jahren um 1/3 teurer geworden. Der Preis für Käse ist sogar fast um die Hälfte gestiegen im Vergleich zur Zeit vor Ukraine-Krieg und Energiekrise. Und Sonnenblumenöl etwa hat sich um fast 2/3 verteuert. Woran liegt das? Lisa Völkel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen zählt auf.
Zum einen natürlich externe Faktoren, wie den Einmarsch von Russland in die Ukraine. Es gibt Störungen in Lieferketten, es gibt hohe Rohstoffpreise und es gibt klimabedingte Faktoren. Also zum Beispiel, wenn der Frost die Obsternte in Sachsen und Brandenburg zerstört.
Aber das allein erklärt aus Sicht der Lebensmittelexpertin nicht, warum die Preise so durch die Decke gegangen sind. Sie hält es für möglich, dass Unternehmen die allgemein hohe Inflation dafür genutzt haben könnten, die Preise stärker als nötig anzuheben und fordert deshalb mehr Transparenz.
Wir sehen, dass die Erzeugerinnen zum Teil unter Produktionskosten ihre Erzeugnisse verkaufen müssen, dass die Landwirte nicht mehr von dem leben können, was sie produzieren. Und wir sehen, dass wir sehr hohe Preise in den Supermärkten bezahlen. Was wir nicht wissen, ist, was dazwischen passiert, also in der Herstellung und in den Verhandlungen zwischen Lebensmittelherstellern und Händlern.
Helfen würde aus ihrer Sicht eine staatliche Beobachtungsstelle mit dem Ziel, die Mechanismen der Preisbildung vom Acker bis zum Supermarktregal besser zu durchleuchten. Allerdings, kurzfristig würde das Menschen mit wenig Geld nichts bringen. Für sie schlägt die Verbraucherschützerin eine Einmalzahlung vor. Die Linke im Bundestag fordert,
dass es keine Mehrwertsteuer mehr auf Grundnahrungsmittel gibt, weil wir eben ganz klar sagen, dass was lebensnotwendig ist, darf nicht besteuert werden, so wie beispielsweise auch die Luft zum Atmen,
sagt Heidi Reichinek, die Vorsitzende der Linken-Gruppe im Parlament. Auch die CDU-CSU-Fraktion sieht in den hohen Lebensmittelpreisen eine Belastung. Aber von der Idee einer staatlichen Preisbeobachtungsstelle hält die Union nichts. Das Argument, so eine Stelle würde mehr Bürokratie für Bauern, Hersteller und Handel bedeuten. Das sieht man in Teilen der Ampel ähnlich. Carina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion.
Ich bin immer skeptisch, was das Schaffen von Doppelstrukturen angeht, vor allen Dingen, wenn damit kein echter Mehrwert verbunden ist.
Die FDP-Politikerin fordert weniger Vorschriften für die Landwirtschaft und erhofft sich davon geringere Produktionskosten. Und wie sieht es die Bundesregierung? Regierungssprecher Steffen Hebestreit verweist auf Lohnsteigerungen in der letzten Zeit, gerade für Geringverdiener. Und er erinnert an die sogenannte Inflationsausgleichsprämie für Arbeitnehmer.
Trotzdem ist das eine Herausforderung für viele und das weiß auch diese Bundesregierung.
Allerdings, konkrete Hilfen für Menschen mit knappem Lebensmittelbudget sind nicht geplant.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist seit Dienstag auf Staatsbesuch in Griechenland. Traditionell kein einfaches diplomatisches Pflaster für deutsche Politiker. In Thessaloniki hat er bereits das Gelände des künftigen Holocaust-Museums besucht. Nun stand eine Visite in einem Flüchtlingscamp an. Der Besuch wurde begleitet von lautstarken Protesten, berichtet unser Korrespondent Moritz Pompel.
Den Besuch hatte sich der Bundespräsident wohl anders vorgestellt, im Asylzentrum Malakasa, 40 Kilometer nördlich von Athen. Der Rundgang mit Griechenlands Migrationsminister Nikos Panayotopoulos findet in einem unbewohnten Teil des Camps statt. Aber direkt dahinter, im bewohnten Teil, abgetrennt durch einen Zaun mit Stacheldraht, haben sich einige hundert Migranten versammelt. Ausweis! 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 Skandieren sie. Sie warten auf ihre Asylbescheide. Einer ruft durch den Zaun: Wir brauchen Hilfe aus Deutschland, bitte helft uns. Das Security-Personal hat alle Hände voll zu tun, um den Besucherbereich abzuschirmen. Steinmeier lässt sich vom Migrationsminister einen der modernen Wohncontainer von innen zeigen. Kein Vergleich mehr zum Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos, das vor 4 Jahren abgebrannt ist. Hier in Malakasa hätten 1800 Personen Platz, sagt Panayotopoulos. Derzeit sind hier etwas weniger als 700. Inseln wie Kreta haben kein Aufnahmezentrum. Alle, die zum Beispiel dort ankommen, werden hierher gebracht. Steinmeier lässt sich von einer Gesundheitsmitarbeiterin erklären, wie die Menschen hier medizinisch und psychologisch betreut werden. Dann geht es zurück zur Fahrzeugkolonne. Das geplante Pressestatement wird nach Athen verlagert. Der Bundespräsident zeigt sich beeindruckt, wie herausfordernd die vielen Ankünfte für Griechenland sind. Das Migrationsproblem beginne nicht an den deutschen Grenzen, sagt er, sondern hier am Mittelmeer.
Eines hat sich heute beim Besuch der Einrichtung nochmal gezeigt. Im Gegeneinander werden wir die Lösungen nicht finden.
Steinmeier als Mediator, nachdem sich in den letzten Wochen einiges angestaut hat zwischen Deutschland und Griechenland. Die deutsche Entscheidung für Grenzkontrollen hat Griechenland heftig kritisiert. Man fürchtet eine Art Dominoeffekt von Nord nach Süd, bei dem sich die Migranten letztlich in Griechenland stauen könnten. Gleichzeitig steigt die Sorge, dass mit dem Krieg in Gaza und im Libanon deutlich mehr Menschen Richtung Europa flüchten könnten. In den ersten 9 Monaten sind in Griechenland 1/4 mehr Ankünfte registriert worden als im selben Zeitraum letztes Jahr. Auf relativ niedrigem Niveau, aber die Regierung unterstreicht die eigenen Leistungen derzeit immer wieder. Den Termin in Malakasa mit Steinmeier kommentiert der Migrationsminister so: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und was der deutsche Bundespräsident hier gesehen hat, war wichtig. Leftedis Papayanakis vom griechischen Flüchtlingsrat glaubt, dass die Regierung ihre eigenen Leistungen unterstreicht, hat auch mit Makeln an anderer Stelle zu tun. Einmal, was die Unterstützung für Flüchtlinge angeht. Haben wir jemals Menschen eine Chance gegeben, in Griechenland zu bleiben? Nein. Es gibt nach wie vor keine landesweite Politik, um die Menschen zu integrieren. Und zweitens, Rückführungen von Deutschland nach Griechenland. Für tausende Personen wäre eigentlich Griechenland zuständig. Aber Rückführungen gibt es so gut wie keine. Auch darüber habe man gesprochen, sagt Steinmeier. Antwort der griechischen Seite:
Man dürfe auch nicht die Hoffnung an die Lösung des europäischen Migrationsproblems an diese Rückführungsfrage knüpfen.
Für die Proteste der Geflüchteten im Camp hat der Bundespräsident Verständnis, aber er sagt auch, Mit Blick auf den Zustand unserer Gesellschaften würde auch gut daran getan, die Zahl der Ankünfte gegenüber den letzten Jahren zu verringern.
Eigentlich ist Ungarns Ministerpräsident Orbán trotz EU-Ratsvorsitz ja derzeit so etwas wie die Persona non grata auf EU-Ebene. Und trotzdem ist er in vielen Kreisen ein gern gesehener Gast. Nun auch in Wien bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung der teils rechtspopulistischen Schweizer Weltwoche. Und obwohl es kein Staatsbesuch ist, stehen einige Besuche auf der Tagesordnung bei FPÖ-Größen und mit dem deutschen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder auf dem Podium. Hochrangiges Programm für einen Gast, der eigentlich kein Staatsgast ist, Wolfgang Fichtel berichtet.
Österreich wird zurzeit nur geschäftsführend regiert, also keine Einladungen zu Staatsbesuchen. Was aber macht dann Viktor Orbán in Wien und warum dann doch protokollarische Ehren für den ungarischen Ministerpräsidenten? Es ist kompliziert und gegen jede diplomatische Etikette regt sich das politische Wien auf, das heißt die Politik links von der Rechtsaußen FPÖ. Wieso kompliziert? Der eben frisch gewählte Parlamentspräsident Walter Rosenkranz, ein FPÖ-Mann, weil die rechtspopulistische FPÖ die stärkste Fraktion stellt, schaut demonstrativ unschuldig in die Kamera der ORF-Sendung Hohes Haus.
Es ist, glaube ich, ganz einfach. Viktor Orbán, soweit ich das weiß, nimmt an einer Veranstaltung am Abend an diesem Tag teil und kommt nach Wien.
Ein privater Abstecher also für den Ungarn. Budapest-Wien, gerade mal 3 Autostunden. Die Schweizer Weltwoche hat eingeladen. In Wien zu einem geopolitischen Plausch. Frieden in Europa, das ist das Thema. Moderation Roger Köppel, Verleger und Chefredaktor, wie das so heißt in der Schweiz, der eher rechtslastigen Wochenzeitung. Man kennt sich. Köppel hat Orbán begleiten dürfen bei dessen umstrittenen sogenannten Friedensbesuch in Moskau bei Wladimir Putin. Zu Beginn von Orbáns EU-Ratspräsidentschaft. Zweiter Gast des Abends, Gerhard Schröder, deutscher Bundeskanzler, außer Diensten. Aber warum den? Suchte Köppel lauter Putin-Versteher. Auf der Einladung dazu natürlich nichts. Ein Besuch bei Freunden, so sieht das auf jeden Fall Viktor Orbán. Kaum hatte er der Weltwoche zugesagt, noch vor der Wahl in Österreich, lud sich Orbán beim FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl ein, bestätigt FPÖ-Mann Rosenkranz.
Im Zuge dessen hat er schon weiter im Vorfeld einen Termin ausgemacht mit Herbert Kickl und anderen in der FPÖ. Sie wissen ja, auf europäischer Ebene gibt es ja auch durch eine gemeinsame Fraktion eine Zusammenarbeit.
Unklar, ob dieser Termin jetzt wirklich stattfindet. Denn während Kickl keinen Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, hat sein FPÖ-Parteifreund Rosenkranz Karriere gemacht. Rosenkranz ist jetzt Präsident im Hohen Haus, im österreichischen Nationalrat, was man in Budapest interessiert zur Kenntnis genommen hat.
Und dann hat er erst relativ kurzfristig nach meiner Wahl gesagt, aha, jetzt gibt es einen neuen Parlamentspräsidenten, den würde ich gerne kennenlernen und das entspricht an sich meinem Naturell und eigentlich auch der Aufgabe, die ich als Präsident habe, dass es bei mir die Höflichkeit gebietet, das protokollarisch auch entsprechend zu machen.
Also doch, protokollarische Ehren für Viktor Orbán in Wien. Nicht am Ballhausplatz zwischen Kanzleramt und Hofburg, aber im Parlament, dem Herzen der österreichischen Demokratie. Das schmerzt ungefähr 70% der Abgeordneten, die dort eben frisch angelobt wurden, also alle, die nicht für die FPÖ eingezogen sind, ins neue Parlament. Für die FPÖ ist es ein politisches Geschenk. Orbán, der Autokrat und Störenfried in der Europäischen Union, erklärtes Wahlziel des FPÖ-Kanzlerkandidaten Kickl war es, aus Österreich sowas wie das Orbán-Ungarn zu machen.
Genau das ist es, was unsere Antwort ist auf dieses Asylproblem. Machen wir es dem Orbán nach, liebe Freunde. Bauen wir die Festung Österreich.
Eine Festung Österreich, praktisch ohne anerkannte Asylbewerber wie in Ungarn. Familienpolitik, Innenpolitik wie in Ungarn. Die Medien auf Regierungslinie. Übrigens und nebenbei natürlich keine Kameras und Mikrofone erlaubt beim geopolitischen Abend der Weltwoche. Österreich-Ungarn. Kickl definiert das auf seine Weise und macht sich gern lustig über Deutschland, die Ampel, die deutsche Politik und im Wahlkampf auch über Gerhard Schröder. Für den hat Kickl ein Kompliment übrig, allerdings ein schwer vergiftetes.
Jetzt wissen wir aber, dass dieser Schröder ja in Wahrheit noch ein totaler Kapazunder gewesen ist gegen diejenigen, die da draußen jetzt herumfuhrwerken in Deutschland. Nicht?
Kapazunder muss man vielleicht übersetzen. Koryphäe, Kapazität könnte man sagen, aber nur mit Unterton. Vielleicht besser Einäugiger unter Blinden. So war es gemeint.
Wolfgang Fichtel über den Nichtstaatsbesuch von Viktor Orban in Österreich. Und damit geht unsere Sendung langsam dem Ende zu. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute stark bewölkt, ganz selten mal sonnige Phasen, dafür aber meist trocken. All das zwischen 12 und 15 Grad. Heute Nacht dann frisch bei 4 bis 6 Grad. In den höheren Lagen sogar noch ein bisschen kühler. Und damit geht die SR-Infobilanz am Mittag zu Ende. Heute Abend fasst meine Kollegin Diana Kühner-Mert alles Wichtige vom Tage für Sie zusammen. Ich bin Jannik Böffel. Freut mich, dass Sie zuhören.